Es ist Mittwochabend, der 18. März 2026, 21.16 Uhr. Die geilste Eishockeyzeit des Jahres hat begonnen. Wir freuen uns. Ich fange aber mit einem anderen Thema an. Wir haben gerade über, ich wusste gar nicht, dass man sich über Bieren kann, aber das ist an diesem Stammtisch wohl auch möglich. Mich würde interessieren, gibt es denn Gerichte, die ihr zumindest zeitweise in diesem Leben nicht essen konntet oder trinken konntet?
Jägermeister.
Wie ich es wusste, dass er das sagt.
Okay, das ging schnell.
Sauren Apfelkorn.
Ich wollte es jetzt eigentlich nicht auf alkoholische Getränke reduzieren. Ich meinte das eher allgemein, aber auch gut.
Ja, allgemein, Jägermeister.
Allgemein Apfelkorn.
Okay, ich gebe zu, dass es bei mir der Uso ist, nach einem vollfröhlichen griechischen Abend in meinen späten Teenagerjahren. Also es war schon legal. Beim Essen war es tatsächlich mal, weil es das bei meinen Großeltern jeden Sonntag gegeben hat. Und wir jeden Sonntag bei meinen Großeltern waren der Schweinebraten. Den konnte ich über viele Jahre dann nicht essen, weil es einfach zu viel war.
Boah, das ist aber
wieder super.
Das ist aber fast schon ein Handicap, oder?
Ja, aber mittlerweile geht es ja wieder, ne? Und nach vielen Jahren Pause, also es waren locker 15 Jahre, wo ich gesagt habe, ja komm, nee. Und dann ging es wieder. Gott. Kam denn bei euch mal was zurück?
Jägermeister?
Der kam dann auch wieder zurück, oder was?
ging letztens erst wieder. Also Grüße an den Axel. Düsseldorf kann jetzt wieder aufsteigen. Ich wäre wieder bereit.
Ich würde mir auch zu saure Apfel hinreißen lassen. Es hat sich nur lange nicht mehr ergeben, wenn ich ehrlich bin.
Würde es sich ergeben, wenn der EHC Rapper München zumindest ins Halbfinale der Playoffs einzieht?
Oh ja,
oder reicht das noch nicht?
Ob im Halbfinale schon Apfelkornzeit ist, weiß ich noch nicht. Eigentlich ist sogar im Viertelfinale meines Erachtens schon Apfelkornzeit im Zweifel, aber aber im Finale kann man über alles reden, ne?
Heute reden wir zuerst mal über das anstehende Viertelfinale. Also packen wir es zu diesem Stammtisch.
Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herzstock weiß und blau.
Und damit herzlich willkommen zu Packmas Münchens Eishockey-Stammtisch, diesmal mit der Folgennummer 202. Ich habe schon gesagt, die Playoff-Zeit hat begonnen. Ich merke ein Playoff-Kribbeln auch an diesem Stammtisch und begrüße aufs Herzlichste Sebi und Egel. Grüß euch.
Servus.
Servus.
Das ging jetzt sehr, sehr schnell mit unserem nächsten Stammtisch, aber das war ja diesmal auch tatsächlich so geplant. Ihr wisst es, in grauen Uhrzeiten waren wir mal jede Woche da, dann haben wir gesagt, na komm, wir machen das so ein bisschen mit mehr, ein bisschen Gefühl, damit wir auch ein bisschen, wir haben halt irgendwie gefühlt auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Das gibt's tatsächlich. Jetzt ist es aber so, wir haben ja zwei Spieltage vor Schluss gesagt, nee, es macht Sinn, dann nochmal vor diesem Showdown der Hauptrunde zu sprechen, nachzuhören in Folge 201. Jetzt sind die Pre-Playoffs angelaufen und wir haben noch, wenn wir an diesem Abend aufzeichnen, noch 6 Tage, dann startet die Playoff-Viertelfinalserie des EHC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt. Und, lieber Egel, ich glaube, wir müssen unser Sebo-Orakel neu einstellen. Es hat zumindest vorübergehend noch falsch orakelt. Es ist nicht Bremerhaven geworden.
Ja, das siehst du mal. Wir haben es ihm gesagt. Er hat sogar auf dem ganzen Weg nach Berlin hat er noch davon schwadroniert geradezu, dass wir nach Bremerhaven müssen.
Ja.
Ich glaube, er glaubt es auch heute noch, dass wir nach Bremerhaven fahren.
Ich bin schon, also gefühlt bin ich schon unterwegs.
Also sagen wir mal so, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass im Verlauf der Playoffs das doch noch kommt.
Können wir uns auf schöne Dinge... Schöne Dinge übrigens. Also bevor wir über die Playoffs sprechen, muss ich mal eins sagen. Mir kann diese Saison fast nichts mehr meine Eishockey-Laune verderben seit dem letzten Freitagabend. Weil ich persönlich hatte da meine... Ja, das Saison-Highlight.
Wir wollten doch auch mal anfangen mit dem Rückblick auf diese Hauptrunde. Und wenn wir dann schon so frisch dabei sind, dann glaube ich, wir wollen ja eigentlich diesen Gesamtblick haben, aber ich glaube, wir müssen einmal über diesen Freitagabend reden, was da im SAP-Garden sich zugetragen hat. Ist das jetzt schon einer der ersten Abende, die ganz, ganz weit oben in der noch jungen Geschichte, also nicht nur in der Geschichte des Eishockey-Club reingehen, sondern vor allem in die junge Geschichte des SAP-Garden von historischen Ereignissen, die sich dort zugetragen haben?
Ja, also das war sicher historisch. Ich werde den Abend zumindest eishockeytechnisch so schnell nicht vergessen. Und ich hoffe auch einige andere Leute, die in der Halle waren und so schräg gegenüber von mir standen, werden ihn so schnell nicht vergessen.
10.
Die fanden das ganz toll.
Zu 1. Straubing. Nicht nur ein Derby-Sieg, eine, ja, ich sag mal, wahrscheinlich für München einfach eine schöne Genugtuung auch einmal. Der erste zweistellige Sieg in der DEL-Geschichte des EHC Red Bull München. Oh, das war krass. Also.
Ein Mitglied dieses Stammtisches hat, glaube ich, mal das Wort Zerfickung dafür geprägt.
Das muss ich ja wegpiepen.
Was? Deine eigenen Wortkreationen, oder was?
Also. Da ist er gleich raus.
Ja.
Ja.
Ja. Bei denen. Ja.
Also,
ja.
Hallo.
Wer hat's erfunden?
Erfunden ist da nichts.
Wenn nicht jetzt,
ist da nichts. Es war keine Wortkreation aus, die tatsächlich wirklich einen Ursprung an diesem Stammtisch hatte. Das kam schon aus dem World Wide Web raus. Also, so ist es ja nicht. Nein, also, de facto, das ist etwas Historisches und das hast du irgendwie auch gemerkt, ne? Also, okay, 4-0 nach dem ersten Drittel führen ist das eine. Mit 7-1 ins letzte Drittel gehen, ist das andere und korrigiert mich gerne, aber mit, wenn dann irgendwie das Toreschießen aufhört, dann ist das normal, weil irgendwann sagst du, komm, sind wir unterwegs. In dem, also als dann das achte gefallen ist, hast du gemerkt, dass sowohl Mannschaft als auch Fans irgendwie gedacht haben, da geht halt noch was.
Ja, ich glaube, zwei entscheidende Faktoren. Also ich glaube, unter Don Jackson wäre es nicht zweistellig geworden. Weil der seine Mannschaft, wie wir wissen, ja gerne mal zurückgepfiffen hat und gesagt hat, okay, wir demütigen die nicht, wir nehmen die 3 Punkte und dann ist gut. Und B, glaube ich, dass so Spieler, die schon länger dabei sind und auch schon öfter in Straubing gespielt haben und sich dort das ein oder andere Mal haben bepöbeln lassen müssen, irgendwie auch diesen Bock hatten, diesen heute zeigen wir es ihnen.
Ja. Ganz
schön war's.
Da fehlen dem Sebi die Worte, ich sehe es richtig.
Ja, es ist, ist immer noch eben. Man ist ja mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung in dieses Spiel reingegangen. Hier Dritter gegen Vierter oder Zweiter gegen Vierter, alles eng, alles, also ich meine, wäre das jetzt so Sachen, hätte man eher erwartet gegen Dresden, gegen Iserlohn, gegen Frankfurt, wer kreuchte noch da unten alles so rum. Fast so schön wäre es gewesen gegen Augsburg, aber so im Nachhinein betrachtet, ja, gegen
die war es schon besonders.
Ja, genau. Die haben sich's halt in den letzten Jahren so verdient. Die haben so drum gebettelt. Es ist einfach herrlich.
Allerdings muss ich glaube der sportlichen Vollständigkeit aber muss man aber trotzdem sagen, es war jetzt nicht nur dem geschuldet, dass wir einen sehr guten Abend hatten. Es war schon auch ein bisschen dem geschuldet, dass Straubing einen wahnsinnig schlechten Abend hatte. Da ist ja viel zusammengekommen, weil ich finde, also gerade bei Haukeland, den einen oder anderen, den er kassiert hat, hat er auch schon mal gehalten in der Vergangenheit, wenn er einen überragenden Abend hatte.
Und es ist trotzdem irgendwie schon krass, ne? Nach 0-4 wechselst du den Keeper und der nächste bekommt noch 6. Also das kommt jetzt auch nicht so häufig vor.
Ja, und wir haben halt unsere Alleingänge verwandelt und Yasin Elis Knoten ist wirklich geplatzt und aber das war halt, also wie gesagt, Sonntag ist ja dann, wir wissen es ja alle, nicht so gut gelaufen, konnte mir aber dieses Eishockey-Wochenende wirklich nicht verderben.
Dann lass uns doch wirklich einen Blick erstmal auf die Hauptrunde des EHC Red Bull München werfen und da ein kleines Roundup hinlegen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die ersten, ich breche es mal runter, die ersten 12 Spiele waren eine Findungsphase in dieser Hauptrunde. Dann gab es einen Sieg gegen Dresden, der rückblickend mit dem nächsten Spiel, das war dann der Heimsieg gegen die Eisbären Berlin. Also deswegen, ich gehe nochmal diesen einen Schritt zurück, weil es ja zwei Siege dann schon am Stück waren. Ab Spieltag 12 ging das dann richtig los. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das so ein bisschen auszuklamüsern. Der Vollständigkeit halber, die gesamte Hauptrunde des EHC Red Bull München hat man abgeschlossen mit genau 100 Punkten aus 52 Spielen. Das macht einen Punkteschnitt, die Sebi freut sich, wenn ich den erwähne, von 1,92 bei 179 zu 126 Toren. Wenn man das jetzt mal runterbricht und man nimmt mal die ersten 11 Spiele raus, dann kommt man auf einen ganz interessanten Wert, weil dann sind wir bei einem Punkteschnitt von 2,10. Und alleine dort bei 144 zu 85 Toren nur noch. Das macht einen Gegentorschnitt übrigens von 2,07. Und das wäre, wie gesagt, nur jetzt 41 Spiele, die danach gekommen sind. Dieser Gegentorschnitt ist besser als in jeder Hauptrundensaison, als auch der EHC Red Bull München mal Meister geworden ist. Also in der gesamten DEL-Geschichte wäre das der niedrigste Gegentorschnitt ever. Und mit dem Schnitt von 3,51, da gucke ich jetzt gleich mal nach, sicherheitshalber, das wäre dann der, ja okay, sechstbeste Torschnitt, aber das, darum geht's mir jetzt erstmal gar nicht. Aber dieser, und nur um einmal zu zeigen, wo man sich hineinmanövriert hat, in welche Form, damit man es einordnen kann. Ist das für
euch echt überraschend?
Was?
Bitte?
Ist es für euch echt überraschend? Also da muss ich sagen, also das hat man ja von Anfang an der Saison schon gesehen. War ja immer meine Aussage. Mit der Verteidigung und dann ein Torhüter, der heiß läuft. Ich bin von einem anderen ausgegangen. Der das macht, hatte ich schon von Anfang an so die Idee, dass das sehr gut funktionieren wird. Also ich fand das ja, also ich,
hängt aber auch am Spielsystem. Also ich meine, meint ja Abwehr nicht die zwei Verteidiger, sondern meint alle fünf auf dem Eis, also Feldspieler. Und da muss ich dem Sebi recht geben, dass es sah dann relativ schnell vom System her relativ durchdacht und klug aus. Ja.
Da on top möchte ich gerne noch etwas hinterherwerfen, denn in den 26 Heimspielen hat der EHC München 20 Siege geholt bei 6 Niederlagen, 94 zu 50 Tore. Das ist, damit ist der EHC München die drittstärkste Heimmannschaft der Liga. Was aber sehr speziell noch dahin zukommt, man hat die beste Heimabwehr der Liga. Man kassiert zu Hause die wenigsten Gegentore.
Ja.
Und das übrigens mit Abstand.
Also ich bestätige im Prinzip nur das Gefühl, was man im Garden dieses Jahr auch hatte, nämlich, dass man die meiste Zeit daheim hinten stabil war. Umso ärgerlicher, dass man halt nur Vierter geworden ist. Also Viertelfinale recht cool. Und danach schaust du dann halt einmal, gell? Um mal die Freude ein bisschen zu trüben über dieses
Nein, nein dann, bevor du trübst, schmeiß ich noch rein, dass der EHC übrigens auch noch 8 Siege, also aus den letzten 8 Heimspielen noch 7 Siege geholt hat. Mach ich noch da drauf. So, jetzt.
Gegen wen hat man verloren? Hilf mir schnell.
Köln 0-1.
Ah ja, richtig. Auch das hätte übrigens nicht schief gehen müssen. Auch da waren die Chancen da. Naja, aber am Ende reicht's halt nicht für den begehrten Champions Hockey League Platz. Und man muss leider sagen, schon wieder.
Ja. Und gefühlt auch unnötigerweise.
Ja.
Und das hat für mich zwei Punkte. Erstens natürlich, dass du am Anfang der Saison nicht genügend Punkte geholt hast. Das liegt, naja, okay, es sind mehrere Gründe, ehrlicherweise. Also erstmal, du hast die ersten 11 Spiele, bist du nicht in den Flow gekommen. Dann hast du eine sehr ausgeglichene, sage ich mal, Spitze, weil du hast das erste Mal 4 Mannschaften, die 100-Punkte-Marke geknackt hat. Der EHC Red Bull München ist mit 100 Punkten auf Rang 4 gelandet. Normalerweise reicht das mal mindestens zu den Top 3.
Mhm.
Gehört auch zu ehrlicherweise hinzu. Und das hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, man hat wichtige Punkte liegen lassen gegen Iserlohn und Frankfurt und hat dann natürlich auch in Berlin ist man nochmal unter die Räder gekommen. In Berlin kannst du verlieren, vor allem weil Berlin momentan wieder in Schwung kommt. Das merkt man auch, pünktlich zu den Playoffs kommen die besser in Schwung. Das war irgendwo auch ein bisschen zu erwarten. Nur dann rächen sich halt solche Patzer. Und nochmal, über die Gesamtsaison ist es jetzt, sind es jetzt, ich sag mal, in 95% der Hauptrunden hätte diese Punkteausbeute zur Top 3 gelangt.
Ja.
Ja, aber jetzt zu Berlin nochmal ganz kurz, zu dem letzten Spiel. Da hatte ich so das Gefühl, da haben wir halt, da ist ganz viel Pech von Straubing noch ein bisschen hängen geblieben, weil da waren ja Aktionen dabei, die haben mich sehr an Straubing vom Freitag erinnert. Diese leichten Puckverluste und diese Kontergeschichten. Ja, am Ende war es jetzt nicht so dramatisch. Die Jungen haben spielen dürfen. Es waren sehr viele Scouts drin. Schmidt hat sehr viel Eiszeit bekommen, um sich zu beweisen. Muss man mal schauen, wie er das jetzt für sich genutzt hat. Bis zum Ende selbstbewusst geblieben, auch wenn ich sage jetzt mal so der ein oder andere Bock dabei war. Aber wie geil ist das denn, Straubingen? Die freuen sich jetzt schon Platz 3 Champions League. Wird nix.
Ja, also das ist der Punkt. Also
ja.
Dritter ist natürlich auch der Wackelposten.
Aber du hast den Joker schon mal.
Mhm.
Ja.
Na? Und der ist dir halt jetzt wieder entflutscht. Das heißt, für die Königsklasse musst du jetzt den Pott holen. Das ist jetzt einfach die Situation, aus der kommen wir nicht raus. Und da sind wir jetzt mal gespannt, inwieweit das reicht. Nochmal zurück zum Stichwort SAP-Garden. Wir haben das schon mal gesagt, dass es in dieser Saison wirklich zum Heimspielgefühl gekommen ist. Auch weil man natürlich zu Hause anders auftritt, aber auch weil vieles sich zum Besseren verändert hat. Und natürlich tut da das Sportliche sein Übriges dazu. Übrigens, in den letzten 12 Spielen war der Garden 12-mal ausverkauft. Wir haben das auch nochmal thematisiert. 17 von 26 Heimspielen waren ausverkauft. Das ist ein neuer Rekord. Auch dadurch ein neuer Zuschauerrekord beim EHC Red Bull München mit 268.545 Zuschauer, was einen Schnitt von 10.329 ergibt und eine Auslastung von knapp 96%. Das gehört alles hier auch zur Wahrheit hinzu. Und der Sebi hat mich letztes Mal schon eingebremst. Ja, natürlich ist es die beste Hauptrunde und die auch best sich anfühlendste Hauptrunde seit der Meistersaison. Das gehört alles aber zur Vollständigkeit dieser Thematik hinzu. Jegliche Zahlen untermauern das auch. Über was wir reden können und nochmal sollten, weil das auch bemerkenswerte Zahlen sind, wie ich finde. Es ist einmal mehr so, dass in den Top-Listen der deutschen Eishockey-Liga, also bei Tore, Assists und Punkte gesamt bei den Scorern, an den vorderen Plätzen nur wenig bis keine Akteure des Eishockey-Clubs sind. Das mag auf den ersten Blick etwas komisch wirken, ist aber der Breite des Kaders und der Punkteausbeuten geschuldet. Ich würde ganz gerne ein bisschen was reinwerfen. In der Torschützenliste ist der erste Münchner, der auftaucht, Jeremy McKenna auf Rang 29, gefolgt von Chris D'Souza auf der 31 und Tobias Rieder auf der 32. Das große Aber ist, 10 Spieler des EHC haben mindestens 10 Tore geschossen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ähnlich geht's weiter bei den Assists. Da ist Tyro Hirose auf Rang 2 der DEL. Okay, der ist da weit vorne mit dabei. Als nächstes kommt Ryan Murphy auf Rang 17, Adam Brooks auf 28 und Yasin Elitz auf 36. Auch hier habe ich ein Aber. Der EHC Red Bull München hat 13 Spieler, die mindestens 10 Vorlagen gegeben haben. Und wenn wir es jetzt auf die Spitze treiben mit der Scoring-Liste, bester Münchner auch hier, Taro Hirose auf Rang 6, dann Yasin Elitz auf Rang 34, Adam Brooks auf Rang 35 und dann Ryan Murphy auf 38. Und auch hier gilt, im Kader des EHC Red Bull München stehen 13 Spieler, die mindestens 20 Scorerpunkte gemacht haben. Das spricht für die Kader und auch für eine gewisse Kaderbreite und auch für eine gewisse Unausrechenbarkeit. Und das kann für die Playoffs sehr, sehr wichtig werden.
Ja, weil du halt, also wenn die alle weiter liefern, bist du natürlich dann nicht von einer Reihe, die liefert, abhängig, sondern im Prinzip muss der Gegner sich auf alle Reihen konzentrieren. Dazu hast du dann, glaube ich, noch einen der Top-3-Torhüter statistisch. Ich glaube, den zweitbesten, wenn man so will. Zumindest nach Fangquote. Von daher, ja, da spricht schon vieles dafür, dass du in den Playoffs sicher ein gewichtiges Wort mitsprechen wirst und kannst. Und wenn ich ehrlich bin, meines Erachtens auch mal wieder musst.
Also kurz zur Ergänzung, Egel, weil du gerade die Torhüter angesprochen hast. Nach Gegentorschnitt ist Antoine Bibeau die Nummer 1 in der deutschen Eishockey-Liga mit einem Schnitt von 1,924 pro Spiel. Und bei der Fangquote ist er auf Rang 2 hinter Janne Juvonen. Janne Juvonen hat 93,146% Fangquote, Antoine Bibeau 92,361.
Ist beides aberwitzig eigentlich, also von daher, ja. Schützt den Mann in den Playoffs, Jungs, schützt den Mann.
Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen. Matthias Niederberger stand heute ja nicht einsatzfähig, jetzt zumindest in der ersten Playoff-Runde. Das ist aber hier auch kein Misstrauensvotum gegenüber Simon Wolf oder so. Überhaupt nicht. Playoffs sind halt nochmal ein anderes Hockey.
Eben.
Darum geht's.
Und ich schaue ja gerade so ein bisschen nebenbei hier Wolfsburg gegen Schwenningen. Und da ist so in mancher Situation einfach schon ein bisschen mehr Gift drin, als man es aus der Hauptrunde kennt.
Ja, das ist so richtig. Also ich lasse es auch nebenbei laufen. Das ist das tatsächlich mal.
Also man merkt
gestern,
schon, es geht
das gestern, das war mir fast ein bisschen zu nett hier dieses
zu nett, ne?
Nürnberg in Bremerhaven.
Ja.
Und also da ist hier in Wolfsburg gerade schon ein bisschen mehr Action drin. Ja, freue ich mich schon auf nächste Woche. Wird super.
Aber mit welchem Gefühl geht ihr denn aus der Hauptrunde heraus? Was sind so eure Key Learnings über den EHC Ripper München aus diesen 52 Hauptrundenspielen?
Naja, dass es sich auf jeden Fall besser angefühlt hat als in den letzten beiden Jahren, ist ja klar. Das untermauern auch die Zahlen, dass man, glaube ich, auch, also ich muss nochmal sagen, man hätte letztes Jahr gegen Mannheim nicht im Viertelfinale rausgehen müssen, man hätte die Serie auch gewinnen können. Wenn du dieses Overtime-Spiel in Mannheim gewinnst, gewinnst du die Serie, bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Auf der anderen Seite hat Mannheim dann in der nächsten Runde eine richtige Klatsche von den Eisbären bekommen, wo ich mir sicher bin, die hätten wir auch bekommen. Ich glaube, dass es dieses Jahr nicht so einfach wird, uns viermal zu schlagen. Glaube aber auch, dass wir fast zwangsläufig weit kommen müssen, weil sonst hätte man ja das dritte Mal in Folge eigentlich diese Saisonziele verfehlt und das wäre auch unschön. Wenn du mich fragst, ich glaube, ich habe in der letzten Sendung gesagt, die Mannschaft kann im Viertelfinale rausfliegen und die Mannschaft kann am Ende im Pokal hochlüpfen. Beides ist möglich. Fürs Viertelfinale, und ich will den Ingolstädtern da jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, und ich weiß, die letzten Spiele gegen Ingolstadt waren knapp, sehe ich uns trotzdem als leichten Favoriten.
Sebi, wie geht's dir? Was sind deine Key Learnings? Mit welchem Gefühl gehst du raus aus diesen 52 Spielen?
Ja, also eher nach dem Motto, geht doch. Also, wenn man sich so ein bisschen auf seine Prinzipien wieder zurückzieht, sag ich mal, jetzt mal zurückzieht oder wieder hinorientiert, kann das schon ganz gut funktionieren. Hat Spaß gemacht vom Sportlichen her natürlich. Key Learnings, also allein dieses Spiel, wieso die letzten Saisonspiele alles noch mal überragen können. Sieht man jetzt ja dieses Spiel gegen Straubing, mega, ja, also lässt ein ganz gutes Gefühl hinten nach, im Vergleich letztes Hauptrundenspiel in der Altenhalle gegen Augsburg, hat da eine durchwachsene, nicht so gute Saison eigentlich für mich negativ nochmal so die Krone aufgesetzt für die fast schlimmste Saison, die ich mitgemacht habe mit diesem Club. Von dem her bin ich bin ich jetzt dann ganz freudig, dass die Playoffs losgehen. Ich sehe es wieder Eagle. Also ich denke schon gegen Ingolstadt in 7 Spielen. Denke sogar, dass man nicht nur knapp der Favorit ist, man sollte in der Hinsicht doch gut vorne sein in der Favoritenrolle. Aber für so eine Playoff-Serie sind wir dann doch nicht so weit auseinander, dass man, also da ist, also nur wenn man Favorit ist, heißt das ja nicht, dass man den anderen jetzt, ich sage jetzt mal, komplett an die Wand spielt und dass der chancenlos ist. Also
dann lasst uns doch mal direkt in die Playoff-Serie des EHC Rapper München gegen den EHC Ingolstadt eintauchen. Erstmal ein kleines Zahlenpotpourri, ihr seid es von mir gewohnt. Zum Anfang, es gab bisher 71 Duelle in der deutschen Eishockeyliga zwischen München und Ingolstadt. Die Bilanz 41 Siege, 30 Niederlagen aus Münchner Sicht bei 229 zu 188 Toren. Die Hauptrundenbilanz fällt in dieser Saison mit 3:1 für München aus. Das erste Spiel in Ingolstadt ging 3:6 verloren. Das ist aber in diesen Zeitrahmen gefallen, wo wir vorhin gesagt haben, dieses Finden der Mannschaft. Und danach gab es ein 2:0 zu Hause, ein 3:1 auswärts und ein 4:0 zu Hause. Das bedeutet, der EHC Ingolstadt ist in dieser Saison noch ohne eigenes Tor im SAP Garden. Das sagt allerdings wenig aus, genauso ehrlicherweise wie dieses 4:0, da haben wir schon wieder darüber gesprochen. Das ist ja normalerweise ein maximal 2-Tore-Spiel. Das gehört zur Wahrheit dazu. Um jetzt erstmal über diese Serie reden zu können, wir haben natürlich ganz viel Münchner Brille auf, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie ist denn die Lage in Ingolstadt? Wie sieht man diese Serie? Mit welchen Gefühlen gehen denn dort die Jungs und Mädels aus der Hauptrunde heraus? Und da haben wir uns gedacht, wir fragen mal nach bei unseren Kollegen vom Pantherholiker-Podcast Taskforce Kleeblattl. Und dankenswerterweise haben die uns ihre Einschätzung per Sprachnachricht zukommen lassen.
Servus, der Markus hier von der Taskforce Kleeblattl aus Ingolstadt und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf mit unserer kleinen Vorschau auf die anstehende Viertelfinalserie zwischen München und Ingolstadt. Ja, beginnen möchte ich mit einer kleinen Rückschau auf die Hauptrunde aus Panthersicht. Der RC hat sich über weite Strecken als reifes, stabiles und unangenehmes Team präsentiert. Keine Mannschaft, gegen die du eben mal so locker spielst, sondern eine, die dir mit Struktur, Intensität und Disziplin richtig auf den Geist gehen kann. Positiven Sinn natürlich. Aber genau das sind auch unsere Schwächen, dass der RCS ja stellenweise nicht geschafft hat, das genau aufs Eis zu bringen. Da gab es einige Spiele, wo man ja den Sieg aus der Hand gegeben hat oder einfach nicht wirklich auf dem Eis war. Und das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, wenn es Kritik gibt, dass man nicht die Konstanz so regelmäßig aufs Eis gebracht hat. Aber sehr positiv hängen geblieben ist natürlich unser Hoch, was wir Ende letzten Jahres hatten. Platz 1, 14 Heimsiege am Stück, neuer interner Vereinsrekord dadurch. Also kann man überhaupt nicht meckern. Die Tormaschine hat auch geliefert. Mit Riley Barber hat man den besten Stürmer des Jahres in den eigenen Reihen. Also die Offensive ist, glaube ich, auch unser Prunkstück in diesem Jahr. Die Defensive wäre auch ein Fakt, wo ich sage, okay, das ist nicht, mit dem ich mich wirklich zufrieden geben kann und möchte auch in dieser Saison. Da ist immer definitiv anfällig. Bei den Torhütern hat man 2 absolut solide Torhüter, aber mehr auch nicht, mit Devin Williams und Brett Brochu. Da muss man sich jetzt wirklich überraschen lassen, wie sie sich in der heißen Phase dann auch präsentieren. Man kann davon ausgehen, dass Williams hier die Nase vorn haben wird und beide Torhüter ja durchaus mal Spiele überrascht haben mit ihren Leistungen, aber auch ein paar Spiele gegeben hat, wo man sagt, okay, da erwarte ich vielleicht auch einen Torhüter, der vielleicht auch einfach mal ein Spiel gewinnt. Haben sie jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit gezeigt und das ist auch für mich ein Unterschied zu München auf der Torhüterposition und das war auch mein erster Gedanke, als sich's langsam herauskristallisiert hat, dass es gegen München geht. Viele haben gesagt, oh, München, haben wir jetzt 3 Spiele nicht gut ausgesehen. Beide Heimspiele von euch haben wir ja jeweils kein Tor erzielen können. Und das ist dann auch Indikator, dass es eine Serie der Torhüter geben könnte. Bibo definitiv ein Faktor ist, der euch eine Serie sichern kann. Und den Faktor sehe ich jetzt bei uns leider nicht so. Wir haben dafür andere Stärken mit der Offensive und dass wir auch Spieler haben, die anderen auf den Sack gehen können. Es wird ein sehr, sehr wichtiges Kopfspiel und da muss man einfach einen klaren Kopf behalten. Da sehe ich den ERC reifer als im letzten Jahr. Aber da wird es sich zeigen, ob der ERC wieder harmonisiert. Ich habe ein gutes Gefühl persönlich für diese Serie aus Panther-Sicht. Gehe davon aus, dass wir Spiel 6 wahrscheinlich erleben werden und dann hoffentlich mit einem positiven Ende für den ERC Ingolstadt. Und wenn es nicht so kommt, hat es München auch verdient, brauchen wir nicht reden. München sich auch in einer aktuellen Phase befindet, wo man ja ungern gegen sie spielt. Da seid ihr ja definitiv besser aus der Olympiapause gekommen wie wir, aber in den Playoffs werden die Karten bekanntlich neu gemischt. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen eine tolle Serie, spannende Spiele. Die Fotzeleien gehören natürlich dazu. Aber wenn man gegen den ERC ausscheidet, es ist kein Beinbruch, kann man mal machen. Bis dahin, pfiat euch, Servus und habe die Ehre.
Einen Puck möchte ich gleich mal aufnehmen, den uns der Markus hier zugespielt hat. Danke an die Kollegen aus Ingolstadt. Und das ist die Bilanz nach der Olympiapause. Er hat es angesprochen, dass München da deutlich besser rausgekommen ist als der ERC. Und das lässt sich an Zahlen wunderbar untermauern. Wenn man die 8 Spiele nach der Olympiapause hernimmt, rangiert der ERC Red Bull München auf Rang 3 mit 16 Punkten aus 8 Spielen und 30-15 Toren. Und der ERC Ingolstadt rangiert dort auf Rang 12 mit 9 Punkten aus 8 Spielen und 21-30 Toren.
Und ein großer Unterschied, finde ich, zu den letzten Jahren, wir können Derbys.
Das ist ein neuer Faktor beim ERC Red Bull München.
Hm. Tatsächlich, also ich weiß nicht, Sebi, wie du siehst, aber du, glaube ich, siehst es ähnlich wie ich. Uns ist eigentlich Ingolstadt als Gegner auch ganz recht.
Ja, aus Fansicht sowieso. Also das ist mal das eine. Oder spielerisch oder von der Mannschaft her weiß ich nicht, ob wir jetzt Derbys können oder ob wir sie nicht können. Also da bin ich mir tatsächlich noch unschlüssig, ob das jetzt einfach nur daran lag, dass wir einfach generell mehr Spiele gewonnen haben oder einen Großteil der Spiele gewonnen haben, gerade gegen die Teams, die jetzt da auch unter uns stehen, ob das jetzt ist, weil die Spiele jetzt Derbys können oder weil wir allgemein öfters gewonnen haben.
Naja, du brauchst ja nur mal, nimm mal den Vergleich Augsburg und Iserlohn, die stehen beide ungefähr auf gleichem Niveau. Gegen Augsburg finde ich, dass man mehr Engagement gesehen hat als in Iserlohn.
Ich würde es vielleicht ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, der EHC Red Bull München kann wieder emotionale Spiele. Mhm. Das sind Playoffs, aber das sind auch Derbys. Also ich finde den Indikator gar nicht falsch. Den finde ich schon richtig. Aber dieses Emotionale, dieses Aufgeheizte auch drumherum, hast du den Derbys und hast du den Playoffs. Und deswegen ist diese Derby-Bilanz, ungeachtet dessen, dass es gegen Ingolstadt geht, ein für mich positiver Indikator für die Playoffs aus Münchner Sicht generell.
Ja, sehe ich auch so.
Was erwartet ihr denn für eine Serie gegen die Schanzer?
Erwarten oder hoffen?
Beides.
Okay. Also mir wäre es recht, wenn es nicht allzu lange dauert, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, je länger es dauert, umso schwieriger wird es gegen Ingolstadt. Sondern vielleicht muss man jetzt so schauen, dass man möglichst schnell zeigt, wer hier der Boss in der Serie ist.
Du erinnerst damit an den Satz, den Don Jackson einst geprägt hat. Die besten Spiele in den Playoffs sind die, die du nicht spielen musst.
So. Deswegen, also Wunschtipp, München in 5.
Mein Bauch sagt München in 6, um das gleich mal vorne wegzunehmen.
Mhm.
Ich und der Sibi horcht gerade ganz tief in sich hinein.
Ich bin auch bei den 6 Spielen, weil ich auch so eigentlich ein gutes Gefühl habe, dass es in 5 und wenn ich ein gutes Gefühl habe, ist das meistens jetzt nicht so gut.
So ähnlich wie der Sibo Raki schon mit Bremerhaven fürs Viertelfinale recht hatte, oder?
Ja.
Also.
Aber wir brauchen, weil du es gerade gesagt hast, Flo, wir brauchen emotionale Spiele.
Ja.
Muss krachen.
Da kommt Ingolstadt richtig.
Ja. Also,
wenn die einen auf brav machen und uns nicht kitzeln, ich sage jetzt mal, oder groß herausfordern, sondern einfach ganz ruhig runterspielen ihr Ding, so bocklangweilig wie Iserlohn halt. Dann könnte es schon echt eine zahe Nummer werden für uns. Also
ich sag mal so, ich glaube ganz, ganz vieles abhängig, dass da müsste ich jetzt 5 € in den Phrasifanten wahrscheinlich schmeißen, aber ich glaube, das erste Spiel ist entscheidend, wenn da werden Duftmarken gesetzt. Mhm. Und wenn man mich fragen würde, das haben tatsächlich die Kollegen vom Taskforce Kleeblattl auch gemacht, wenn ich eine Überschrift gerne mir wünschen könnte nach Spiel 1, dann hätte ich gesagt, Ingolstadt wartet weiterhin auf das erste Tor im SAP Garden. Weil das wäre eine Duftmarke, die gesetzt wird, aus Münchner Sicht. Und ich habe auch mal geguckt, was könnten denn so Faktoren sein für dieses Spiel. Und mir ist eine ganz interessante Statistik aufgefallen. Denn das Duell München gegen Ingolstadt ist auch das Duell der Teams des letzten Drittels. Denn niemand hat mehr Tore im letzten Drittel eines Spieles in der DEL-Hauptrunde geschossen als München mit 77 und Ingolstadt mit 70. Das sind die beiden Ballereien oder Ballerteams im letzten Drittel. Und ich habe dann gleich nochmal auf die Gegentore auch nochmal geguckt. Der EHC München ist zudem die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren im Schlussdrittel, nämlich deren 41. Und dort rangiert Ingolstadt auf Rang 6 mit 52 Gegentoren. Und deswegen, auch das war eine Frage der Taskforce Kleeblattl-Kollegen, wenn man einen Filmtitel sich ausdenken könnte für diese Serie, was wär's denn? Und mit Blick auf diese Statistik, über die ich gestolpert bin, hätte ich gesagt, eine Anlehnung, ich mag keine Vampirfilme, aber bis zum Morgengrauen, in dem Fall würde ich sagen, bis zum letzten Drittel.
Ja, bis dahin muss es offen halten, das Spiel.
Ja, nicht weit hinten liegen vom letzten Drittel. Das ist tatsächlich wieder die Kunst oder das, was München tatsächlich auch früher so ausgezeichnet hat, dass du, keine Ahnung, bist halt 2 Tore hinten, wenn das letzte Drittel losgeht. Das ist da geben andere schon auf, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass uns das vielleicht auch eher gut tut, als da nochmal einen draufzulegen. Also, ja.
Ich krieg langsam richtig Bock.
Es ist ein gewisses Kribbeln da. Das muss man sagen. Wir gehen natürlich auch aus den zuvor schon genannten Gründen mit einem deutlich besseren Gefühl in diese Playoffs als in den letzten 2 Spielzeiten. Das ist ehrlicherweise jetzt auch nicht extrem schwer. Und trotzdem ist es ein bisschen anders. Und wir erinnern uns gerne auch noch an die letzte Playoff-Serie gegen den EHC Ingolstadt zurück. Denn danach gab es in München so ein bisschen was zu feiern.
Ja. Seinig haben wir da gute Erfahrungen mit Ingolstadt gemacht.
Dann gab es ja noch eine Playoff-Serie, die man mit Best of 3 damals zu Corona-Zeiten, die kann man, glaube ich, unter den Tisch fallen lassen. Das waren gefühlt keine echten Playoffs. Da ist der EHC in der Best of 3-Serie in 2 rausgeflogen. Sebi winkt schon so ein bisschen mit einem verzerrten Gesicht.
Ja, weil das halt da auch schon war, dass schon sehr früh festgestanden ist, dass die gegen München spielen und sich dann eigentlich so mehr oder weniger, schon so dermaßen drauf eingestellt haben, nur eben auf diese eine Serie gegen München. Da sehe ich jetzt schon so ein bisschen, also für Ingolstadt, die haben sich ja durchaus jetzt nicht mehr wirklich die letzten zwei Wochen großartig anstrengen müssen, als klar war, okay, gut, nach oben wird's schwierig, nach unten passiert jetzt erst einmal gar nichts mehr. Würde ich jetzt gar nicht so.
Aber Sebi, also mal ehrlich, damals gab es, glaube ich, keine erste Playoff-Runde dazwischen. Jetzt haben alle Teams quasi eine Woche Zeit. Ich traue durchaus Oliver, David und Team vor, sich eine Mannschaft da auch gut genug drauf einzustellen.
Vielleicht der Vollständigkeit halber mal die Ergebnisse, die der ERC Ingolstadt nach Olympia eingefahren hat. 0-4 in München, 3-6 in Köln, 4-1 gegen Nürnberg, 1-4 in Wolfsburg, 3-2 in Fishtown, 0-4 gegen die Adler, 7-4 gegen Augsburg, 3-5 in Iserlohn. Das heißt, in den letzten drei Spielen hat man immer mindestens 4 Gegentore kassiert.
Ja, aber irgendwie klingt es so nach, man spielt entweder richtig gut oder richtig schlecht. Mhm. Nicht normal.
Du spielst immer so gut, wie es der Gegner zulässt.
Na gut, dann dürfen wir es halt nicht zulassen.
So einfach kann Eishockey sein.
So einfach kann Eishockey sein. Ich habe wirklich, ich habe auch da einfach ein großes Vertrauen in unser Coaches-Team.
Ja, ich glaube, das geht vielen so. Das geht vielen
nicht
so.
Oliver, da ist ja auch noch Max und da ist Rob Liesk und viele helfende Leute im Hintergrund und sagen wir mal so, also wir werden vorbereitet sein.
Davon ist auszugehen. Ich glaube, wir haben über den Faktor Antoine Bibeau schon gesprochen. Ich glaube, ich würde gerne nochmal zwei Spieler rausnehmen, die wir auch, glaube ich, in der letzten Stammtischrunde schon angesprochen haben. Das ist einerseits Chris D'Souza und andererseits Yasin Elitz. Mit wem fangen wir an? Fangen wir vielleicht gleich mal mit Chris D'Souza an. 2 Monate verletzt gewesen, zurückgekommen, gleich wieder gescored. Und wir wissen, was Chris D'Souza kann, scoring-technisch. Und ich versuche es positiv auszudrücken, ein Playoff-Gifthaferl.
Ja, tatsächlich, Giftswerk. Also ich erinnere damals an diesen Check gegen Bremerhaven, als er 2 Spiele nicht mitspielen konnte und dann beim 3. Spiel nach ungefähr, 5 Sekunden den ersten in die Wand nagelt. Und er ist halt ein Torjäger.
Zur Erinnerung, damals ja die Serie auch schon 0-2 gestanden, nach diesen 2 Spielen, in denen Chris D'Souza gefehlt hat.
Ja, Torjäger und ständiger Unruheherd für den Gegner. Und ich finde, er hat dazugelernt, mehr nach hinten zu arbeiten.
Was ein sehr wichtiger Faktor ist. Wir haben allerdings auch schon gesehen, wenn es denn mal 3% gefühlt weniger macht, dann wird es ganz schnell instabil. Das heißt, dieses System, da muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Ich möchte jetzt hier nicht Chris D'Souza hier nur an die Wand stellen, auf gar keinen Fall, oder ins Scheinwerferlicht. Aber dieses System ist darauf ausgelegt, dass es jeder genau seine Aufgaben befolgt. Wenn das funktioniert, ist das Münchner System ganz schwer zu stoppen. Aber das musst du halt über eine gesamte Playoff-Serie durchhalten. Aber wenn das funktioniert und wir einen Chris D'Souza in Vollbesitz seiner Kräfte haben, die Hoffnung haben wir, dann kann der ein Faktor werden. Und der zweite ist Yasin Elitz. Der hat es bestätigt. Sagen wir mal so, dass der Knoten geplatzt ist. So ein bisschen rund gegangen in den sozialen Medien, ne?
Ja, ich glaube, ich habe für meinen Teil mittlerweile genug über ihn geredet.
Ja, vielleicht braucht er das aber auch. Also, dass man einfach noch mehr drüber redet, was oder ihn an, also man hat ja auch gemerkt, er reagiert auf Social Media man reagiert auf Social Media Posts oder er macht das und vielleicht ist es ja dann auch ganz gut, wenn er sich da auch noch mit reinhängt. Gut, McKenna trifft jetzt auch, darf man jetzt auch mal dazu sagen, das ist jetzt der zeigt ja auch immer mehr, was man sich von ihm erwartet hat oder was man erwartet und boah, ja, durchaus defensiv stabil stehen, ja, sich nicht ganz so überlaufen lassen wie in Berlin, vielleicht im Kopf nicht woanders sein.
Übrigens hat ein gewisser Louis Schinko heute 2 Tore gemacht.
Ja.
An den erinnert sich gefühlt hier bei uns aber auch schon keiner mehr. Das war zu kurz, also dieses Intermezzo. Mai, jetzt sind wir wieder ganz schnell bei dem Punkt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Also wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann find eine Lösung. Die wurde gefunden und anscheinend hat es für beide Seiten funktioniert.
Ja.
Ich glaube, das kann man so einklammern. Wollen wir zur Serie gegen Ingolstadt, die vor der Haustür steht. Unsere Tipps haben wir ja schon abgegeben. Gibt es noch was, was wir ergänzen wollen? Ich glaube, Egel, du wolltest
ja,
noch was.
Ja, wir müssen, also natürlich, wir haben ja darüber gesprochen, emotionale Geschichte. Also wir brauchen emotionale Spiele und dafür müssen meines Erachtens bei den Heimspielen, das muss halt knallen in dieser Bude. Also die Ingolstädter bringen immer viele Fans mit. Ich finde tatsächlich, dass es von den, für mich gibt es hier nur 3 Derby-Gegner, weil Nürnberg ist ja für mich kein Derby. Es sind trotzdem die Fans, die ich immer noch am angenehmsten finde, obwohl sie viele und laut sind. Aber mei, am Ende bleibt der Oberbayer halt der Oberbayer, glaube ich. Und ja, das passt schon mit denen eigentlich. Ich fahre auch gerne nach Ingolstadt und auch das ist wichtig, dass wir die Gästekurve voll machen. Also da darf eigentlich kein Blatt mehr reinpassen bei keinem der Spiele, weil es ist ein kurzer Weg, es sind Playoffs, es ist ein Derby, es gibt eigentlich gar kein Argument dagegen, sondern nur dafür. Und ich weiß auch, dass viele, viele, viele Leute schon Tickets gebucht haben und Fahrten gebucht haben. Es gibt aber noch, ja, jetzt zum ersten Mal vom neu gegründeten Fanprojekt auch Fahrten. Und da gibt's noch Restplätze für beide Spiele. Start ist jeweils um 19.30 Uhr, sowohl für Spiel 2 als auch für Spiel 4. Sind die Bulli-Zeiten. 16.30 Uhr ist die Abfahrt am SAP Garden. Die Fahrt kostet inklusive Stehplatz 49 Euro, weil der ERC Ingolstadt 26 Euro für den Stehplatz aufruft. Was schon nicht ganz günstig ist, um es vorsichtig auszudrücken, für einen Stehplatz. Aber gut, sei es drum. Also 49 Euro die Fahrt. Man kann sich noch anmelden für Spiel 2. Sind es noch Restplätze? Für Spiel 4 gibt's noch ein paar mehr, weil halt unter der Woche und auch noch ein bisschen länger hin. Und ihr könnt euch anmelden unter vorstand@eh-fanprojekt-m.de. Der Flo packt sicher noch irgendwo auch einen Text.
In die Shownotes.
Und ich glaube, so die letzten Restplätze gibt's dann auch nochmal bei den Heimspielen hinter der Kurve.
Spieltermin, Spiel 2 in Ingolstadt ist am 27.03. und Spiel 4 am 31.03. Und ja, ich kann einfach das nur untermauern. Playoffs ja, quasi vor der Haustür, recht viel näher geht's ja auch nicht mehr. Das ist auch mal dankbar und auch dankbarer als jetzt Serien wie gegen Wolfsburg oder Bremerhaven.
Ja, und ich meine ganz ehrlich, du steigst in den Bus, wärst vor die Tür gefahren, gehst in die Halle, kannst da drin Spaß haben, kannst anfeuern, kannst vielleicht auch mal 2 Bier trinken, gehst aus der Halle, fällst wieder in den Bus und wärst wieder heimgefahren. Ich meine, das ist ja schon auch praktisch und bequem.
Absolut, da kann man auch immer nur Danke sagen an die jeweiligen Organisatoren. So, wir freuen uns auf eine geile Serie, was wir jetzt schon sagen können. Den nächsten Stammtisch wird's im Normalfall nach dieser Viertelfinalserie geben. Es sei denn, es passiert hier sowas Exorbitantes, dass wir sagen, wir müssen definitiv in einem Shortcut oder in einer schnellen Halben mal drüber reden. Im Normalfall werden wir aber diese Serie abwarten und dann eine Conclusio plus hoffentlich Halbfinalvorschau angehen. So, dann machen wir hier den Deckel drauf, machen aber trotzdem noch so ein bisschen Playoff weiter, denn wir wollen mal einordnen, was denn diese Playoff-Serie des EHC Red Bull München für Red Bull Eishockey generell hat, beziehungsweise für die Saisonbilanz. Und da kommen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, schon drauf, dass ein gewisser Druck auf dem Münchner Ast der Organisation liegt, oder Egel?
Ja, also bei der Salzburger Ast hat sich ja bereits aus den Playoffs verabschiedet. Sind gesweept worden im Viertelfinale vom AC Pustertal. Wenn ich das österreichische System richtig im Kopf habe, ihr eigener Pick übrigens, die haben ja diese Pick-Round. Da spielen die Herren Almqvist und Blum.
Die kennen wir noch.
In Ostertal, ja, die Namen kommen ja auch bekannt vor. Ich glaube, in Salzburg hat man nicht damit gerechnet, dass man in dieser Serie gesweept wird. War natürlich in Salzburg jetzt auch sehr verwöhnt, weil Serienmeister.
Viermal in Folge, ne?
Ja. Und dann ist der Knall auf dem Boden, wenn du dann im Viertelfinale gesweept wirst, natürlich hart. Ja, auf der anderen Seite ist gut für Christian Winkler, muss er nicht so viel hin und her fahren bei den Playoffs, sondern kann sich auf ein Team fokussieren.
Konnte die letzten Jahre häufiger auch schon.
Ja, das stimmt. Anders. Also ist er gar nicht gewohnt, dass er in den Playoffs viel hin und her fahren muss. Also von daher, ja. Diesmal kann er halt mal ein bisschen mehr in München bleiben. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, denke ich, auch für die Salzburger Organisation ein eher enttäuschender Saisonausgang. Und ich glaube, man kann nur hoffen, dass es nicht in München auch ein enttäuschender Saisonausgang wird. Weil erreicht ist eigentlich noch nichts in der Saison.
Dann sind wir ganz schön wieder beim Platz auch für die Champions Hockey League. Der einfach mit Platz 4 jetzt nur noch erreicht werden kann, das Ticket zur Königsklasse, wenn du den Pott holst.
Ja, und damit, wie vorher schon gesagt, auch ganz einfach den lieben Kollegen aus Niederbayern den nächsten Magenschwinger irgendwie noch so ein bisschen mitgibst. Das wäre gut. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ja, klar, aber die Salzburger Teams, also auch in der Alps Hockey League läuft es gerade in den Playoffs nicht ganz so gut. Aber der Wermutstropfen ist vielleicht, dass München jetzt nicht gegen ein italienisches Team spielen muss. Um jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen aufzubauen.
Ja. Und unser Neuverpflichtungsgerücht aus Österreich.
Ist es noch ein Gerücht? Eigentlich nicht mehr. Er hat es selber im Grunde bestätigt.
Ja, eigentlich ist es kein Gerücht, sondern er hat es bestätigt. Aber er ist noch nicht da, er ist noch nicht lizenziert. Also von daher ist er für mich erst ein neuer Spieler, wenn er lizenziert ist und auf dem Eis steht.
Die Rede ist von Lukas Thaler.
Ja, hat jetzt auch zuletzt nicht so einen Lauf gehabt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, du hattest das auch geguckt.
Ich habe es für unsere Aufzeichnung
keinen Punkt mehr gemacht.
Seit Ende Januar hat er keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Das müssten 9 Spiele gewesen sein. Und aus den letzten 18 Spielen hat er in nur 3 gepunktet, kam da auf 2 Tore und 2 Assists.
Klingt jetzt auch nicht nach der besten Visitenkarte, um nach München zu wechseln.
Da gehört aber zu fairerweise schon, muss man dazu sagen, das sind Phasen. Ne? Also wir gucken, das ist jetzt die Phase seit Januar. Wir wissen, jeder Spieler kann mal auch ein Tief haben. Salzburg hat offensichtlich hinten raus jetzt ein Tief gehabt. Dementsprechend ist das jetzt nicht fair, das nur darauf zu reduzieren, denn du holst ja einen Spieler mit Gesamtpaket. Nur natürlich, es reiht sich jetzt gerade so in diese Playoff-Bedeutung, in diesen Status quo, reiht sich das natürlich gerade ein. Also da müssen wir schon fair sein. Aber natürlich, das liest sich jetzt erstmal mit Vergleich auf die letzten 2 Monate erstmal nicht, nennen wir es mal suboptimal. Und das gibt natürlich für Gesamt Red Bull Eishockey, das ist die Conclusio, liegen jetzt die Hoffnungen auf dem EHC Red Bull München, um da möglichst weit zu kommen. Und wenn es denn möglich ist, den ganzen Weg zu gehen, bis tatsächlich dieses Jahr ja im Mai die Schüssel vergeben wird.
Ja, also immer, wenn man denkt, oh, Playoffs, jetzt ist gleich vorbei, aber es zieht sich noch ganz schön hier, gell?
Ja. Ja, Mai, da merkst du halt die Olympiapause.
Ja.
Da zückt es halt im Mai rein. Und dann kann es halt sein, dass wir dann auch schon bei 25 Grad noch die DEL-Finale erleben.
Ja, und dann sollen die Nationalspieler nur so eine blöde WM hinterher. Also, Mai. Wer es braucht, gell?
Ja. Apropos Nationalspieler. Wir haben doch am letzten Stammtisch ein bisschen philosophiert über diese Pressekonferenz, die angestanden hat in Düsseldorf. Stichwort NHL nach Deutschland. Jetzt gibt es die Ansetzung, und zwar gibt das zweimal das Duell Ottawa Senators gegen Chicago Blackhawks. Beide Spiele in Düsseldorf am 18. und am 20. Dezember. Sie sind der Auftakt in eine, ja, ich sag mal, groß angelegte NHL-Deutschland-Offensive. Es sollen regelmäßig Punktspiele hier ausgetragen werden. Das Interessante ist natürlich, dass es quasi in der DEL, in der ersten DEL-Crunch-Time einer Saison ist, also mittendrin im Dezember im Kerngeschäft der DEL. Was auch interessant ist, es wurden auch weitere potenzielle Austragungsorte in Deutschland genannt, mit Köln und Berlin. Jetzt kann man wieder sagen, jetzt kommt der großkopferte Münchner mit seinem Selbstverständnis. Aber ich stelle trotzdem die Frage, warum denn nicht München?
Ach ja, wir und der DEB, ich weiß nicht.
Weil es da die Frage ist, wie viel hat der DEB damit zu tun? Aber trotzdem, also es ist einfach ein Gesamtgeschmäckle, ne?
Ja, der wird ja als Verband da vielleicht auch mit halt haben, oder? Weiß nicht, wer da am Ende überhaupt mitschnabelt. Was man so hört, engagiert sich halt die Stadt Düsseldorf da auch deutlich mehr als die Stadt München vielleicht. Und
was man so hört, ist München natürlich auch ein teures Pflaster natürlich.
Ja, und München hat ja irgendwie auch diese Olympia-Bewerbung vor der Brust und vielleicht sind da auch die Kapazitäten gebunden, und man kann dann als Stadt nicht so Werbung machen, auch mal für sich als Stadt. Allerdings muss ich sagen, ich war ja jetzt in Berlin und es waren wieder ein paar Leute dabei, die waren das erste Mal in Berlin. Und wenn du dann vor der Uber-Arena am Uberplatz stehst oder auch in der Uber-Arena, kannst du dir schon die Frage stellen, warum nicht Berlin?
Ja, die Halle ist einfach. Ja, wir haben die modernste, vielleicht auch die innen drin die hübschere, also nee, außen drin die hübschere, innen drin passt einigermaßen. Ich bleib weiter dabei. Allein was wir uns vorgestellt haben im SAP Garden und was wir gesagt haben. Und wenn man dann wieder sieht, was Berlin oder andere Spielstätten den Rhein entlang, und zwar den kompletten irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes für ein Feuerwerk abzünden und die Leute abholen, da schwimmt der SAP Garden so dermaßen weit noch unter seinen Möglichkeiten. Also da bin ich wirklich so davon überzeugt, dass in dieser Halle so viel mehr möglich ist, wie das, was wir da drin noch zeigen.
Ja, muss.
Ja.
Gerade, was der Sebi sagen will, also gerade wenn man sich die Intros anschaut, machen Mannheim und Berlin dem Rest der Liga halt vor, wie man das macht, und das ist bei uns ja,
wir
weiter.
Wir stinken da halt ganz weit nicht dran. Also, das ist, weiß nicht.
Also, ich muss sagen, Eishockey-Erlebnis in Berlin bleibt für mich rund.
Was in eine vierte Runde gehen soll im Jahr 2028.
Sogar eventig finde ich sogar mehr.
Auch der Event an sich ist runder als in München, ja, absolut.
Ja.
Also Berlin ist, glaube ich, da State of the Art in der DL.
Jetzt hat er mir meine Überleitung kaputt gemacht. Jetzt war jetzt erst, was rund ist und State of the Art. Ich sage mal so, wir haben bei den Olympischen Spielen ein Best-on-Best-Turnier gesehen. Was wieder als Best-on-Best-Format kommen soll, ist der World Cup of Hockey, und zwar 2028. Das ist dann die vierte Auflage dieses Turniers. Das gab es bisher 1996, 2004 und 2016. Wie gesagt, 2028 soll das Ding wieder kommen. Ein Best-on-Best-Turnier, ich sage mal so ein bisschen unter der Schirmherrschaft der NHL. Wir haben es schon mal angesprochen gehabt, dass auch München mit dem SAP-Garden mal so die Hand gehoben hat und da zumindest in einem Bereich des Möglichen war unter möglichen Austragungsorten. Jetzt ist klar, die Austragungsorte für 2028 sind Edmonton, Calgary und Prag.
Ja, richtig geil.
Ja.
Ja, richtig Bock drauf. Ja. Volles Eishockey in Prag, mega.
Ja. Also, nichts gegen die Austragungsorte, aber es wäre schon, also das auch vor der Haustür hätte ich auch mitgenommen.
Ja, ja, also fürs Holzspiel ist es ja fast vor der Haustür.
Eben. Prag, ja. Komm.
Also,
so hupfer.
Ja. Sind wir gleich drin.
Und immer Reise wert.
Jetzt muss ich tatsächlich gestehen, ich war noch nicht in Prag.
Okay, dann solltest du es nachholen. Das wäre eine gute Gelegenheit. Haben auch schöne Eishallen. Und ja, sind wir mal ehrlich, wir sind so oft im SAP-Garten, da muss ich jetzt nicht wegen sowas auch nur in den SAP-Garten gehen. Fahre ich gerne mal wohin. Ha. Vielleicht nach Düsseldorf, um mir eine Challenge zu bekommen. Ich glaube, das ist kein.
Ich sag mal so, also ich hätte es persönlich so ein bisschen gefeiert, wenn schon die Eishockey-WM 2027 nicht nach München kommt, worüber wir jetzt nicht nochmal diskutieren. Dann wäre das so die kleine Genugtuung gewesen, dann haben wir wenigstens den World Cup of Hockey und sein kleines Edge. Ist jetzt leider nicht. Darum geht es mir so ein bisschen. Aber gut, Stichwort World Cup of Hockey, um das nochmal abzurunden. In 2 Jahren sollen 8 Nationen teilnehmen. Deutschland gilt dabei als ein aussichtsreicher Kandidat. Noch aber sind die Teilnehmer nicht bekannt. Und der NHL-Commissioner Gary Bettman schließt derzeit auch eine Teilnahme einer russischen Mannschaft nicht aus.
Ja gut, die Amis schließen momentan gar nichts irgendwie auf dieser Welt aus. Von daher, schauen wir mal, bis was? 2028? Ja. Ach, in 2 Jahren kann in Amerika so viel passieren.
Ja, das ist,
also.
Ja, vielleicht kann man ja auch da so ein bisschen.
Nebenbei. Bisschen, ja. In 2 Jahren kann auch in Russland viel passieren, vielleicht.
Genau.
Haben wir eine ganz andere Situation auf der Welt, eine friedlichere und nettere und schönere. Wer weiß das schon? Es wäre ja wünschenswert.
Andere Frage jetzt vielleicht noch auch im Zusammenhang, weil wir es ja schon vorhatten. Natürlich das Positive, dass in München wir jetzt so viele Spiele ausverkauft waren. Aber wenn man sich jetzt dann auch anschaut, welche anderen Stadien, ich sage jetzt mal, für so richtig coole Events in Betracht geraten, ist der SAP-Garten vielleicht für diese Veranstaltungen, für diese Größe zu klein?
Ich habe die Frage gestellt an Christian Winkler.
Ja.
Also, Verweis auf Folge 200.
Es wurde quasi weggelacht, diese Frage. Ich finde sie nach wie vor berechtigt.
Ja. Also ich würde auch mittlerweile Potenzial für ein bisschen mehr sehen und ja klar, wenn du dann halt schaust, so die anderen Top-Arenen, mit denen man sich eigentlich so eben bisschen auch duellieren hätte können wollen, nehmen wir jetzt mal die O2 Arena in Prag zum Beispiel, also oder nehmen wir das neue Stadion in Tampa oder. Also das sind halt dann doch die Spielstätten, mit denen man sich um solche Wettbewerbe, wie jetzt auch so NHL-Spiele oder eben auch wie heißt der aktuell, Uber Arena in Berlin, noch mehr, dass Düsseldorf vielleicht als Umfeld, als Stadt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr drüber bewirbt, aber in den großen Diskussionen drumherum, ja, München hat eine schöne Halle, München hat eine moderne Halle, München hat eine Top-Halle für die Sportler. Ich habe für mich als Zuschauer den immens großen Unterschied, Mehrwert zu anderen großen Multifunktionsarenen jetzt noch nicht gefunden. Also weder von der Sicht noch vom vom Entertainment-Faktor aus der was Licht und Ton aus der Halle rausbringen, keine von den sanitären Einrichtungen, vom Parken, vom Hinkommen. Also ich sehe noch nicht, also ich habe jetzt für mich als Zuschauer noch nicht den Punkt gefunden, bei dem ich sage, das bietet mir jetzt ein tolleres Erlebnis als in einer anderen Multifunktionshalle. So. Dass wenn man sich die Kabinentrakt anschaut und klar, beim Radio machen und so, man kommt ja an vielen Kabinen vorbei in diesem Ding. Outstanding, ganz andere Welt. Wirklich, also da will ich gar nicht. Für die Sportler ist das, muss das Ding ein Highlight sein. Also das ist einfach so. Aber so für so als Zuschauer oder irgendwo, ja. Suche ich noch den Mehrwert für mich in der Halle. Außer dass es halt unsere Halle ist und dass es sich halt, dass man sich halt schon langsam heimisch wohlfühlt da drin und seine Ecken gefunden hat. Aber ja. Genau.
Da muss ich als viel Auswärtsfahrer was sagen, was ich total ungern sage. Der Sidi hat zu 100% recht.
Und wer dich kennt, der weiß, dass so ein Satz dir nicht leicht über die Lippen kommt.
Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich als Zuschauer unwohler fühle als in anderen großen großen Arenen. Aber es ist noch nicht so. Ja, fürs Publikum der Mehrwert, der ist mir noch nicht.
Ja, stimmt.
Wie komme ich jetzt mit dem positiven Swipe aus diesem Stammtisch raus?
Du bist der Host, es ist deine Angelegenheit.
Ja, jetzt, ihr habt mich auf das nicht vorbereitet. Ich würde mich ganz gerne vorbereiten. Nein, ich habe aber tatsächlich einen Shortcut noch und der freut mich. Und da ist der ERZ-Rapper München schuld, dass der intensiv ist. Oder okay. Beziehungsweise eigentlich freut er mich. Denn der Stand der Saison wird dann nach der Hauptrunde. Und wer weiß, dass wir auch Heimtore dort gewichten und das letzte Heimspiel heimtortechnisch ergiebig war, hat das unsere Saisonwette nochmal ordentlich angeschoben. Wir stehen jetzt bei 430,50 Euro.
Stark.
Sehr cool.
Sehr stark.
Und wie gesagt, die Playoffs kommen ja jetzt noch und wir wissen, alle Playoffs sind intensiv, die können torreich sein. Wir haben auch die geblockten Schüsse übrigens da noch drin. Mhm. Da sind die Playoffs, glaube ich, auch prädestiniert dafür, dass da noch ein bisschen was on top kommt. Mhm. Und, lieber Eishockey-Club, wir haben auch für den Meistertitel einen großen Bonus noch eingesetzt. In die Saisonwette. Ich schaue nochmal schnell nach, dass ich jetzt keinen Schmarrn verzähle. Ich glaube, es sind, ja, wir haben 50 Euro, die wir einfach mal für den Titel nachschmeißen würden. Wie gesagt, für den guten Zweck am Saisonende, wer es nicht weiß oder kleine Reminder, wir haben gewisse Dinge predicted vor der Saison, für die wir, wenn sie eintreten, in, ja, ich sag mal, unseren Phrasifanten einzahlen und am Ende der Saison wird abgerechnet und dann wird das einem guten Zweck zugeführt. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 430,50 Euro. Nur, was dieser Stammtisch macht, muss man dazu sagen. In den letzten Jahren hat die Stammtischgemeinde da draußen sehr viel aufgerundet. Und wir wissen jetzt schon von einigen, die wieder aufrunden werden. Also wir sind auf einem guten Weg.
Ja, alles für die gute Sache.
Dann würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf auf Stammtisch-Episode mit der Nummer 202 vor der Viertelfinalserie gegen den ERC Ingolstadt. Wir wünschen uns eine spannende Serie. Wir wünschen uns ehrlicherweise, je kürzer, desto besser. Aus Münchner Sicht bitte mit...
Die hauen wir weg jetzt. Machen wir mal hier ein bisschen Batsch. Nein, das waren die anderen.
Die anderen. Die kommt später vielleicht. Batsch.
Gut, aber vielleicht gibt ja auch ein, keine Ahnung, was es wird. Playoffs sind prädestiniert dafür, dass es auf ganz vielen Ebenen Patsch, Patsch, Patsch machen kann. Wir sind gespannt, was uns diese Serie zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt bescheren wird. Wenn diese Serie rum ist, werden wir darüber sprechen, dann höchstwahrscheinlich in der Stammtisch-Episode mit der Nummer 203. Ich sage danke Sebi, danke Egel für diese Einschätzung am heutigen Stammtisch.
Ja, wir sagen auch danke und ich will euch alle in den Hallen sehen. Heim und auswärts.
Ansage. So dann verweise ich auf unsere Social Media Kanäle auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Folgt uns da gerne, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, bewertet uns, schickt uns Nachrichten an team@packmas.de und an allen anderen, über alle anderen Kanäle, freut uns immer immens. Und dann verbleiben wir zum Start, auch zum Start der Playoffs, mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Und auch in den Playoffs heißt's, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich steh. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz von Weiß und Blau.
Ach, der Song von